Ich lade euch ein, den Hebräerbrief aufzuschlagen und wir lesen dort aus Kapitel 4 die Verse 14 bis 16. Hebräer, Kapitel 4, 14 bis 16. Weil wir den einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Liebe Gemeinde, das ist der Predigttext für heute. Und ihr habt gemerkt, es geht um den Hohenpriester, um Jesus. Und das ist an sich der Kern des Hebräerbriefes. Und wie beschreibt Paulus den Hohenpriester? Er ist ein großer Hohenpriester. Er ist Jesus, heißt er. Und er trägt einen Titel Sohn Gottes. Und wir hören auch hier die Bewunderung und das Lob. Und zwar, er ist für uns durch den Himmel geschritten. Er verdient Bewunderung. Er hat etwas geleistet. Und dazu macht er zwei Aussagen. Also der Hohepriester, Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat die Himmel durchschritten und er versteht unsere Schwachheit. Was heißt das? Das heißt, dass Jesus Christus dahin gekommen ist, wo sonst niemand hinkommt. Keiner von uns, kein Mensch. Keiner kann durch den Himmel laufen, aber Jesus Christus kann das machen. Keiner kann so einfach zu Gott hinkommen, aber Jesus Christus konnte es machen. Und das Anliegen des Hebräerbriefes, wenn wir über den Hohenpriester sprechen oder wenn er über den Hohenpriester spricht, ist die Frage des Zugangs zu Gott. Und in Israel war der Hohepriester der Einzige, der einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen durfte. Im Hebräer 9, Kapitel Vers 8 lesen wir, durch diese Bestimmungen zeigte der Heilige Geist, dass dem Volk der Weg zum Allerheiligsten noch nicht offen stand, solange der erste Raum des Zeltes noch Bestand hatte. Und das war ein Dilemma. Und zwar, der Weg zu Gott war noch zu. Du konntest nicht einfach hingehen. Selbst nicht für den Hohepriester. Denn stellt euch vor, der Hohepriester geht einmal im Jahr in das Allerheiligste. Er steht nicht direkt Gott gegenüber. Er kann ihm nicht in die Augen schauen. Er kann nicht mit ihm reden als Freund zu seinem Freund. Kein ehrlicher Blick in die Augen. Der Himmel war zugesperrt. Und Jesus dagegen, er hat es geschafft. Er ist bis zu Gott gekommen. Er ist durch den Himmel durchgeschritten. Ich lebe hier. Ich kann nicht allein so einfach zu Gott hingehen. Ich lebe noch an der unteren Seite des Himmels. Und der Himmel, der ist für mich nicht offen. Er ist für dich nicht offen. Er ist für uns noch nicht offen. Ich wünschte es. Ich könnte es. So einfach zu Gott gehen. Und ich bin mit diesem Wunsch auf dieser Erde nicht alleine. Mose wollte schon zu Gott hinkommen. Er sagte, zeig mir deine Herrlichkeit. Und viele Millionen Menschen, die heute wohnen, die haben diesen Wunsch. Im Lied 118 aus Wir loben Gott lesen wir so eine Strophe. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Das heißt, der Himmel ist noch geschlossen. Damit will ich nicht sagen, dass ich Gott nicht erlebt habe oder keine Erfahrungen mit ihm gemacht habe. Doch, ich habe mit ihm Erfahrungen gemacht. Große Erfahrungen, wo Gott gekommen ist, wo er mein Leben bewahrt hat. Aber auch kleine Erfahrungen, die ich jeden Morgen mache, wenn ich an meinem Tisch sitze mit meiner Frau und wir dürfen und können frühstücken. Wir haben genug. Ich bin auch dankbar, dass es euch gibt, eine Gemeinde, eine besondere Gemeinde. Und ich danke Gott, dass ich mit euch beten kann. Ich danke Gott, dass ich mit euch zusammen unterwegs sein kann in das Reich Gottes. Und doch genauso oft erlebe ich Gott nicht. Manchmal kommt es mir vor, als spräche alles gegen die Existenz Gottes. Und dann würde ich gerne so durch die Himmel durchschreiten, direkt vor Gott stehen wollen und ihm alles erklären oder fragen: Wo bleibst du, Gott? Wo bist du? Warum hast du nicht eingegriffen? Warum hast du nicht geholfen? Aber es geht nicht. Ich lebe an der unteren Seite des Himmels. Ich kann nicht einfach dahin. Ja, ich hätte da ein paar Fragen an Gott und die würde ich gerne ihm stellen, sehr direkt, sogar in die Augen schauend. Und das ist meine erste Frage. Warum, Gott? Warum? Ich bin mit dieser Frage nicht alleine. Millionen von Menschen stellen diese Frage. Warum, Gott? Manche schreien sogar diese Frage heraus. Kranke Menschen, Hinterbliebenen, Vertriebene, Gefolterte, Vergewaltigte. Warum? Gestern habe ich gelesen, wie in Indien in einem Dorf der Älteste dieses Dorfes erlaubt hat, ein 14-jähriges Mädchen zu vergewaltigen, weil ein Junge, ihr Bruder, irgendwie sich daneben benommen hat. Ich frage, warum? Und ich bin mir sicher, dass die Mutter, die diesen Ältesten angefleht hat, das nicht zu machen, das nicht zu erlauben, die Frage gestellt hat. Mir geht es einigermaßen gut. Doch, aber ich frage mich, warum geht es den anderen nicht gut? Warum nicht? Warum geht es einem gut und dem anderen nicht? Wie soll ich mich unbefangen freuen, wenn es dem anderen schlecht geht? Wie kann ich mich freuen, wenn ich mit eigenen Beinen das Krankenhaus verlassen kann und darf? Und eine Schwester, die gestern vor einer Woche verstorben ist aus der Gemeinde Oelde, es nicht durfte. Warum, habe ich mir die Frage gestellt, darf mein Schwiegervater leben? Bitte, ich wünsche ihm keinen Tod. Absolut nicht, versteht mich jetzt richtig. Er ist dement, er weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, woher er kommt, er weiß nicht, warum er da ist, er weiß nicht, wie er heißt, wie ich heiße, wie seine Frau heißt, er weiß absolut nichts. Ist das der Sinn des Lebens? Warum darf er leben und ein anderer, der noch leben könnte, muss sterben an Krebs? Ich höre da viele Antworten, sehr verschiedene, aber ich sage euch, die genügen mir nicht. Da wird gesagt, Leid ist Strafe. Ja, sicher, vielleicht, möglicherweise. Oft ist Leid die Folge meines falschen Lebens. Also ganz einfach erklärt, wenn ich stundenlang vor meinem Computer sitze, dann merke ich, mein Kreuz tut weh. Ich brauche eine kleine Bewegung. Wer ist schuld? Ist Gott schuld? Nein, ich bin schuld. Das kann ich auch ohne Gott feststellen. Aber warum leiden die, die es nicht verdient haben? Stelle ich mir die Frage. Es wird sehr oft gesagt, es sind die Menschen, die das Leid anrichten. Sicher. Und sie sagen, Gott ist da nicht schuld. Klar. Aber wenn er Gott ist, warum greift er nicht ein? Zum Beispiel, wenn Kinder sexuell missbraucht werden, warum greift Gott nicht ein? Oder wenn Kinder zu Soldaten gemacht werden, warum greift da Gott nicht ein? In Israel wurden neulich 3 Teenager einfach umgebracht und danach ein palästinensischer Junge. Hätte Gott das nicht verhindern können? Ich frage mich, warum? Darf man solches Unrecht mit ansehen? Nur weil die himmlische Welt erkennen soll, erkennen muss, dass das die Folge einer Rebellion gegen Gott ist? Nur deswegen? Wie lange noch? Sicher, wenn ein Haus schlampig gebaut wird, so wie vor Jahren in Bangladesch, da ist eine Fabrik zusammengestürzt und viele Menschen sind ums Leben gekommen. Natürlich ist der Mensch schuld. Es ging den Menschen um Profit. Es ging nicht um den Menschen, um den Armen, um die Arbeiter. Ja, aber was ist mit Überschwemmungen? Was ist mit Erdbeben? Was ist mit Windwirbeln und so weiter? Dann sollte doch Gott das wenigstens nicht zulassen. Manchmal ist das so, auch bei mir. Auch ich habe übertrieben in meiner Erziehung. Aber wenn jemand kommt und sagt, der Unfall ist passiert, weil Gott diesen jungen Mann erziehen wollte, ist das nicht übertrieben? Damit er jetzt im Rollstuhl sitzt, sein ganzes Leben, das wollte Gott, das war das Ziel. Wenn ein 6-jähriges Kind an Leukämie stirbt, war das eine Erziehungsmaßnahme? Wart ihr schon auf der Intensivstation, wo ein Kind liegt, das 9 Jahre alt ist, dem der Arm amputiert worden ist, damit der Krebs nicht weitergeht, aber die Metastasen sind weitergegangen? War das eine Erziehungsmaßnahme? Wer das Leiden als Erziehung betrachtet, ist in Ordnung. Das kann man auch so sehen. Das ist irgendwo auch richtig. Aber reicht das aus? Ich kann die Menschen verstehen, die dann sagen, denn wo ist denn Gott? Die jetzt nicht an Gott glauben, die kommen und sagen, wo ist denn Gott? Ein liebender Gott. Und wisst ihr, ich kann mich dann nicht freuen. Wissend, dass jemand leidet und mir geht es gut. Ich möchte Gott gegenüber treten und direkt fragen, warum machst du das so, Gott? Warum? Du selbst, Gott, hast uns doch einen Sinn gegeben. Für Glück, für Leben, für Zufriedensein und so weiter. Ja, und ich würde ihn dann fragen, Gott, warum machst du das so? Gib mir bitte eine Antwort. Warum, Gott, hast du es zugelassen? Ich habe am Mittwoch die Schwester beerdigt. Eine ganz große Beerdigung. 250 Leute. Und alle sind mit der Frage gekommen, 58 Jahre alt, die Kinder in der Gemeinde, sie in der Gemeinde gewesen, 2-mal die Salbung durchgeführt, sie ist trotzdem gestorben. Die Gemeinde hat gebetet, jeder Einzelne hat um Heilung gebetet. Und ich frage, warum Gott? Der Himmel ist verschlossen. Nur Jesus konnte durch den Himmel schreiten, direkt zu Gott. Das heißt, eine Himmelstür wurde aufgebrochen. Jesus ist durchgegangen. Und er ist nicht einfach zu Gott gegangen. Er hat diese Frage, die Warum-Frage, meine Warum-Frage, deine Warum-Frage, unsere, der ganzen Menschheit, hat er einfach mitgenommen, direkt zu Gott. Er hat sie ja selbst herausgeschrien. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Meint ihr, das war ein Theater? Ich glaube nicht. Das war ernst. Das war wirklich ernst. Und er ist versucht worden, genauso wie wir. Verzweifelt. Nicht immer gab Jesus Antworten auf die Warum-Fragen. Da ist in Jerusalem, das wird ihm berichtet, ein Turm umgefallen und da sind Menschen ums Leben gekommen und die Menschen kommen und fragen Gott, warum? Jesus, warum? Und er sagt nicht, warum. Er sagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr genauso umkommen. Hätte euch diese Antwort befriedigt? Oder da ist ein Junge, blind, geboren. Und ich weiß nicht, vielleicht ist er 30 geworden oder 40 geworden. Und dann kommt Jesus und die Jünger stellen die Frage, warum ist er blind geboren? Und Jesus sagt, damit die Herrlichkeit Gottes an ihn offenbart wird, möchte ich auch so erleben. Aber ich frage mich, und ich frage euch, musste dieser Mann, dieser Mensch, ein halbes Jahr blind leben, damit an ihm die Herrlichkeit Gottes offenbart wird? Und die Fragen der Nichtgläubigen, die hat Jesus Christus auch mitgenommen. Und wenn Jesus diesen Zugang zu Gott nicht geöffnet hätte, wenn Jesus Christus diesen Himmel oder die Himmel, da steht im Plural, die Himmel nicht überschritten hätte oder durchschritten hätte, könnte ich persönlich nicht glauben. Warum sollte ich dann Predigten halten? Warum sollte ich dann die Bibel lesen? Warum sollte ich mit euch Gottesdienst feiern? Warum sollte ich die Menschen dann trösten, die immer einsamer werden, die ständig vielleicht Schmerzen haben? Warum sollte ich Menschen beerdigen, die zu früh gestorben sind? Ein Kind, das nur 30 Tage alt war, warum? Wenn ich nicht wüsste, dass Jesus Christus die Himmel durchschritten hat, wenn ich nicht wüsste, dass er diese Warum-Frage mitgenommen hätte, dann hätte ich das nicht machen können. Weil wir diesen Hohenpriester haben, Jesus, der die Himmel durchschritten hat, der versucht ist wie wir und Fragen kennt wie wir und diese Frage warum auch kennt. Deswegen kann ich glauben, deswegen kann ich beten, deswegen kann ich hoffen. Dann habe ich eine zweite Frage an Gott. Die zweite Frage lautet so: Gott, warum kann man in deiner Gemeinde nicht mehr von deiner Herrlichkeit sehen? Es gibt in der Gemeinde wunderbare Menschen und ihr gehört dazu. Fantastisch. Ich bin Gott dankbar, dass es euch gibt. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Detmold bin. Eine sehr gute Atmosphäre, eine sehr gute Gemeinde. Ich habe sehr viel Hilfe erfahren, Denkanstöße zum Beispiel, Korrekturen. Aber ich habe trotzdem viele Fragen an Gott. Müsste es nicht noch besser sein? Warum gibt es so wenig Missionserfolg? Warum so wenig? Warum bekehren sich so wenig Menschen? Warum kommen so wenig Menschen zu Gott? Das würde ich fragen. Diese Frage würde ich Gott stellen. Ist unser Glaube schlecht? Glaube ich nicht. Unser Glaube ist gut, vernünftig, gegründet auf der Bibel, auch emotional. Aber ich habe mir die Frage gestellt, warum schämen sich viele von uns, Menschen zum Gottesdienst einzuladen? Manche kommen nicht. Nicht mehr in die Gemeinde? Ich frage mich, warum? Wir leiden darunter. Und ich sage oder frage, warum fällen wir schnell so ein Urteil über den anderen oder die anderen? Und sagen, die einen, die sind liberal, die anderen sind konservativ. Warum geht das in der Gemeinde so vor? Warum fällt es uns so schwer, Sünden in der Gemeinde zu bekennen oder Fehler? Warum sind wir sündlos geworden? Wir reden von der Vergebung durch Jesus Christus, betonen das. Und das ist auch gut so. Jesus ist für uns gestorben, er vergibt uns, selbstverständlich. Aber meine eigenen Sünden vor der Gemeinde zu bekennen, wann habt ihr das erlebt? Wir berichten doch nur Gutes. Warum gibt es in der Gemeinde so viel Streit manchmal, so viel Egoismus, so wenig Hingabe, so viel Stolz? Und ich frage mich persönlich, Robert Geibel, warum bist du manchmal so schwach und so hilflos? Das möchte ich Gott fragen. Ich möchte ihn fragen, Gott, warum so wenig Wunder? Warum so wenig Wunder? Warum so wenig Heilungen? Manche sagen, wir brauchen Reformation und Erweckung. Super, meine ich auch. Aber das wird nur dann kommen, wenn wir ernsthaft dafür etwas tun. Das ist die Antwort. Selbstverständlich. Und wir werden aufgerufen, an einer Gebetskette teilzunehmen. Und diese heißt 7-7-7. 7 Uhr morgens, 7 Uhr abends, 7 Tage in der Woche beten Adventisten um den Spätregen, um den Globus, jede Stunde. Die ganze Adventgemeinde, ich sage mal jetzt 15 Millionen Menschen, beten weltweit um den Spätregen, um eine Erweckung in der Gemeinde, um eine Reformation. Und ich frage mich, ich stelle die Frage ganz ernst, wo ist denn der Spätregen? Wo sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes zu spüren? Wo? Ist viel passiert in dieser Zeit? Ich kann das nicht glauben. Aber ich muss leider sagen, nicht viel. Ich leide darunter. Ich persönlich leide darunter. Und ich sage aber, Aktionen bringen uns nichts. Ich bin schon 30 Jahre Prediger in der Gemeinde. Ich habe viele Aktionen kommen und gehen sehen. Alle Aktionen waren ernst gemeint. Ich habe es erlebt, dass nicht meine menschliche Leistung entscheidend war. Bei einem Menschen, da habe ich versucht, 2 Jahre, einer Frau, 2 Jahre Bibelstunden gegeben und dann sagte sie, tut mir leid. Ich akzeptiere das nicht. Und bei einem anderen, da bin ich nur einmal hingegangen. Es waren 6 Stunden Bibelstunde. Verschiedene Themen. Nach 6 Stunden sagte er, ich will mich taufen lassen. Warum so der Unterschied? Warum? Warum gibt es mal Erfolg, dann überhaupt keinen? Und warum werden die einige Gebete erhört und die anderen nicht? Ich sehe da kein System. Und ich kann den Himmel nicht durchqueren und ich kann Gott nicht in die Augen schauen. Aber zum Glück gibt es Jesus. Und er ist direkt zu Gott gegangen. Und durch ihn kommen auch diese Frage bei Gott an. Denn Jesus versteht sie. Wir haben einen Hohepriester, der unsere Schwachheiten versteht, weil er genauso versucht worden ist wie wir. Und Jesus versteht das. Und Jesus fragte wie wir. Deswegen kann ich Jesus glauben. Als er angefangen hat zu predigen, da sind so viele Menschen gekommen und er hat Wunder getan und er hat Heilungen getan und es waren Tausende, die ihm nachgefolgt sind. Und nach einer Predigt, wo er sagt, wer mein Fleisch nicht essen wird, mein Blut nicht trinken wird, da sind die Menschen einfach weggelaufen. Die 70 sind weggelaufen und dann sagt er zu dem Rest, 12 Jünger, sagte er, wollt ihr auch gehen? Das heißt, Jesus ist mit solchen Fragen konfrontiert worden. Und mit dieser Frage ist er dann auch gen Himmel gegangen. Dann habe ich eine dritte Frage. Die dritte Frage lautet, wie lange noch? Wie lange noch? 150 Jahre Adventgemeinde haben wir letztes Jahr gefeiert. 150 Jahre, das heißt offiziell 150 Jahre. 1863, 2013, 150 Jahre haben die Siebenten-Tags-Adventisten gepredigt, Jesus kommt bald. Vieles hat sich erfüllt. Viele Zeichen haben sich wirklich erfüllt. Und sie haben gesagt, Jesus kommt bald. Eigentlich warten die Christen seit Jesu Tagen schon 2000 Jahre auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und Jesus hat gesagt und gelehrt, betet, dein Reich komme. Und wir beten das hier auch. Wenn ich zu Gott hinkommen könnte, dann würde ich ihn fragen, Gott, warum so lange? Warum so lange? Warum kommst du nicht? Auch hier sagen einige, wenn ich gestorben bin, sowas passiert ja auch, am letzten Sabbat ist mein Kollege plötzlich verstorben, an einem Sabbatnachmittag, also am Sabbatnachmittag, letzten Sabbat, wurde es ihm schlecht, er ist verstorben, gestern wurde er beerdigt. Und dann wird gesagt, nicht nur bei ihm, der nächste Augenblick wird die Wiederkunft Jesu Christi sein. Selbstverständlich, ja, ich glaube das. Klar. Aber ich frage trotzdem, genügt das? Muss deswegen einer sterben, damit der nächste Augenblick die Wiederkunft Jesu sein sollte? Ist das keine billige Antwort? Denn wenn ich jetzt in die Welt schaue und in der Welt gibt es so viel Elend, in Irak, in der Ukraine und sonst noch wo, in Nigeria, gibt es so viel Elend. Könnte nicht Jesus bald kommen? Müsste er nicht bald kommen? Ist nicht alles klar? Ist doch alles klar, oder? Also aus meiner Sicht, bescheidenen Sicht, mit meinem Hühnerverstand sage ich, ist alles klar. Jesus müsste bald kommen. Was heißt bald? Er müsste morgen schon kommen. Am besten heute noch. Aber dann kommt jemand und sagt, wenn die Gemeinde bereit ist, wenn wir einen fleckenlosen Charakter haben, dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus. Ich bin 58 Jahre alt, 58 Jahre in der Gemeinde. Und ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, noch nie hat es so eine Zeit gegeben, wo die Gemeinde 100% perfekt war. Und ich frage, wird es so eine Zeit kommen, wo wir 100% vollkommen sind? Wenn diese Zeit kommt, dann sage ich, ich brauche Jesus nicht. Ich habe das auch ohne ihn geschafft. Deswegen kann ich dieser Antwort nicht Vertrauen schenken. Ich sage, natürlich müssen wir uns vorbereiten, natürlich müssen wir zusammenkommen, natürlich müssen wir beten, natürlich muss der Charakter verändert werden mit der Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Selbstverständlich, das ist keine Frage. Bitte versteht mich richtig. Aber ist das nicht so etwas wie ein Mechanismus? Fehlerloser Charakter, das ist so der Knopf. Ich drücke auf den Knopf, im nächsten Augenblick kommt Jesus. Das richtige Gebet, die richtige Strategie, die richtige Mission und dann wird der Weg frei für Jesus. Ich sage, bitte versteht mich jetzt richtig, es ist keine Wertung, aber für mich ist das eine schlimme geistliche Arroganz. Als ob die Wiederkunft Jesu von mir abhängt oder von der Gemeinde. Manche Menschen behaupten, dass das Ende durch eine Katastrophe kommt. Die haben keine Hoffnung und die glauben auch nicht. Deswegen kann ich dieser Antwort auch nicht Vertrauen schenken. Wie lange noch? Ich kann nicht zu Gott einfach so hinkommen. Ich nicht. Ich kann ihm diese Frage nicht stellen, aber der Hebräer Brief gibt mir diese Antwort. Jesus Christus ist durch den Himmel durchgeschritten. Und er steht für uns mit diesen Fragen vor Gott. Jesus wusste auch nicht, wann das Reich Gottes kommt. Er hoffte, es würde schnell sein. Und in einem Gleichnis sagte er über eine Witwe, Gott wird in kurzer Zeit Recht schaffen. Aber es dauert so lange. Und als die Jünger fragten, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und Jesus sagte, von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Himmel, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und nach der Auferstehung fragten die Jünger wieder, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und Jesus antwortet, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater, nicht ich, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Der Vater setzt den Zeitpunkt, die Engel nicht, die Menschen nicht, Jesus nicht. Und Jesus wusste auch nicht. Und er musste mit dieser Frage, mit dieser unbeantworteten Frage leben. Und das ist seine Erfahrung, das ist meine Erfahrung, das ist unsere Erfahrung. Und mit dieser Erfahrung, mit dieser Frage ist Jesus die Himmel durchschritten. Und vor Gott steht er und stellt diese Frage. Und unsere Fragen, unsere Nöte hat er vor Gott gebracht. Und genau das macht mir Mut. Genau das. Mut, auf die Wiederkunft Jesu Christi zu warten. Sonst gar nichts. Deswegen kann ich beten, Herr, komme doch bald. Und das stärkt meine Hoffnung. Und das gibt mir Mut. Und das verändert mein Leben. Deswegen dürfen wir und können wir fragen, Herr, warum? Und wir dürfen fragen, warum so wenig Herrlichkeit, deiner Herrlichkeit in der Gemeinde? Und wir dürfen fragen, Herr, warum so lange? Und der Verfasser des Hebräerbriefes gibt uns die Antwort, weil wir den einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an das Bekenntnis. Denn wir haben einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Amen.